Sehr geehrter Herr Holthoff-Förtner, sehr geehrter Herr Hombach, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin der Erste in einer längeren Reihe und der unterliegt immer der großen Gefahr, dass er seinen Nachrednern die gesamte Redezeit klaut. Ich kenne einen Redner, der auch versprochen hat, sich an die verabredete Redezeit zu halten. Er redete nachher ungefähr das Doppelte, bis er merkte, dass erst die hinteren Gäste aus dem Raum gingen, dann die mittleren und schließlich in der ersten Reihe saß nur noch ein einziges Mannequin. Und da unterbrach dieser Redner nur leicht irritiert seine Rede und fixierte dieses Mannequin in der ersten Reihe und sagte, sagen Sie mal, warum sitzen Sie noch hier? Und daraufhin sagte er, ich bin derjenige, der nach Ihnen reden soll. Deshalb will ich ohne weitere Eingangsanekdote, geschweige denn ohne einen lockeren Witz, in das Thema einsteigen. Und derjenige, der vielleicht heute am wenigsten über Europa redet, Sie vielleicht etwas befremden oder Ihre Erwartungen nicht entsprechend, bin ich. Denn ich soll den Akzent auf die Energiepolitik in Deutschland setzen. Sie werden aber feststellen, dass mein Abbinder auch in der Energiepolitik sehr viel mit Europa zu tun hat. Ich will beginnen mit dem Hinweis, dass wir alle im Augenblick das Gefühl haben, dass Deutschland sowas sei wie Alice im Wunderland. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern stehen wir ökonomisch glänzend da, im Vergleich zu anderen Ländern in anderen Kontinenten allemal, unbenommen der Tatsache, dass sich dieser Globus gerade massiv verändert, in den wirtschaftlichen und auch politischen Koordinaten aufsteigende Länder, aufsteigende Kontinente zunehmend die Welt auch wieder multipolarer machen und die zukünftige Rolle Europas vor dem Hintergrund dieser veränderten Koordinaten so sicher nicht ist. Es steht nirgends geschrieben, dass wir in der Champions League spielen, vor dem Hintergrund der Anstrengungen anderer Länder. Aber wir sind im Augenblick alle im Wunderland und ich will auf die Herausforderungen viel weniger Worte verlieren als auf drei oder vier Erklärungsgründe, warum das so sein mag. Das hat viel mit einer Restrukturierung deutscher Unternehmen zu tun in den letzten 10 Jahren. Das hat sehr viel damit zu tun, dass wir einen sehr tüchtigen Mittelstand haben, fast als Alleinstellungsmerkmal im Vergleich zu anderen Ländern. Sehr viele tradierte Familienunternehmen mit einem auch besonderen unternehmerischen Ethos. Das hat etwas zu tun mit einer intakten Sozialpartnerschaft, die nicht Ballast ist, sondern die diesem Standort sehr viel Sicherheit gibt, die viele Konflikte nicht aufeinander direkt prallen lässt, sondern in eine geordnete Konfliktregelung überführt. Das hat etwas zu tun durchaus mit einem stabilen Bankensektor, nach wie vor dreisäulig gegliedert, private Geschäftsbanken, Genossenschaftsbanken, öffentlich-rechtliche Sparkassen. Mit einem gewissen Trick lasse ich die Landesbanken gerade draußen vor. Es hat etwas zu tun, dass wir es mit einer Entwicklung der Lohnstückkosten in den letzten 10 Jahren zu tun haben, die bemerkenswert sind, was gelegentlich von Arbeitgeberseite und von Unternehmensverbänden auch in den Vordergrund geschoben werden dürfte. Denn diese Entwicklung der Lohnstückkosten, wenn man die für das Jahr 2000 indexiert mit 100, sind sie höchstens um 100, auf 105, 106, in anderen Ländern auf 120, 125, wenn nicht mehr, hochgegangen. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass darüber die verfügbaren Einkommen vieler Menschen, vieler arbeitender Menschen durchaus stagnieren oder gesunken sind. Die Reallöhne in Deutschland für die meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stagnieren oder gehen sogar zurück. Und plötzlich stellt man fest, dass Löhne eben nicht nur ein Kostenfaktor sind, sondern auch ein Nachfragefaktor. Es hat aber auch damit zu tun, dass Deutschland nach wie vor eine Wertschöpfungskette industrieller hat, die beispiellos ist in Europa. Kein anderes Land hat den Prozess der Deindustrialisierung so wenig nachvollzogen wie die Bundesrepublik Deutschland. Das Mutterland der industriellen Revolution, Großbritannien, hat höchstens noch einen Anteil von 11-12% an seinem Bruttoinlandsprodukt über das, was das klassische produzierende Gewerbe beiträgt. Frankreich ungefähr dieselbe Zahl. Die USA 15%, nicht mehr. Deutschland erwirtschaftet nach wie vor an die 25-26% seines Bruttoinlandsprodukts über eine sehr intakte, sehr ausdifferenzierte industrielle Wertschöpfungskette. Und viele produktionsorientierte Dienstleistungen, die hätten wir gar nicht, wenn wir dies alles nur im Labormaßstab hätten. Das heißt, dieses Land mit einer hochqualifizierten Facharbeitnehmerschaft ist darauf angewiesen, diesen industriellen Sektor über die gesamte Kette zu erhalten, von Grundstoffindustrien bis hin zu sehr ausdifferenzierten, technologieorientierten neu technologieorientierten Unternehmen bestimmter Branchen. Was nicht bedeutet, dass die alten Industrien sich weniger technologisiert haben. Dann ist aber dieser Industriestandort Deutschland von einer Reihe von Faktoren abhängig. Einer, der bisher nach wie vor unterschätzt wird, ist der zukünftige Fachkräftebedarf. Den erwähne ich fast in einem Exkurs. Vor dem Hintergrund der Demografie wird das Erwerbspersonenpotenzial in Deutschland in den nächsten 10 bis 15 Jahren um 6 Millionen Menschen abnehmen. Und Sie haben nur zwei Möglichkeiten, diesen Fachkräftebedarf oder dieses abnehmende Potenzial an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, an Fachkräften zu kompensieren. Entweder durch eine gezielte Einwanderungspolitik, die automatisch den Gedanken reifen lässt, welche Integrationsprobleme könnten die Folgen sein. Oder Sie führen die Erwerbstätigkeit von Frauen in Deutschland auf skandinavisches Niveau. Das ist nur mit zwei Bedingungen verbunden. Erstens, Frauen werden genauso bezahlt wie Männer. Und zweitens, sie ermöglichen Frauen, Familie und Beruf in Übereinstimmung zu bringen durch einen Ausbau der entsprechenden Betreuungsinfrastruktur für Kinder. Und belohnen Frauen nicht etwa dadurch, dass sie ihnen eine Prämie dafür zahlen, zu Hause zu bleiben und ihre Kinder dort zu halten. Ja, Frau Kuhn. Aber mehr denn je ist diese industrielle Basis auch abhängig von einer wirtschaftsnahen Infrastruktur. Und man könnte einen abendfüllenden Vortrag halten über Verkehr und Logistik, zum Beispiel auch über den Renovierungsbedarf von nordrhein-westfälischen Autobahnbrücken. Und zwar nicht nur in einem Fall, sondern in mehreren Fällen. Man könnte über die notwendige Infrastruktur im Bereich der Kommunikation reden und der Energieversorgung. Und da haben wir es zu tun mit einem großen Schlagwort genannt Energiewende, was im Zusammenhang steht mit dem Ausstieg der Kernenergie. Nachdem zunächst mit glänzenden Augen, teilweise erotisch verklärten Gesichtern von einigen zur Kenntnis genommen wurde, die Laufzeitverlängerung von Kernkraftwerken und damit die Infragestellung eines seinerzeitigen Beschlusses aus einer rot-grünen Regierung, eines sehr kalkulierbaren, auf der Zeitachse jedenfalls einigermaßen sicher zu organisierenden Ausstieg aus der Kernenergie. Und ein halbes Jahr später galt diese Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke nicht mehr, sondern die Energiewende. Der Punkt ist, dass die meisten gar nicht mehr wissen, was sich mit dieser Energiewende verbindet. Jedenfalls ist es erkennbar, dass das ein Jahrhundertprojekt offenbar ist, aber dass es an einer Architektur fehlt, dass es keinen Plan gibt. Sondern eingesetzt worden ist seinerzeit von der Bundesregierung eine Ethikkommission, die automatisch übrigens in unseren europäischen Nachbarländern die Frage provoziert hat, wenn wir bei der Nutzung der Kernenergie bleiben, sind wir dann vor dem Hintergrund des Resümees dieser Ethikkommission nicht ethisch. Das verband sich übrigens durchaus gefährlich mit der Vorstellung, ob die Deutschen auf manchen Wegen doch wieder bestimmte Sonderwege gehen. Das würde ich nicht unterschätzen. Notwendig wäre nicht gewesen eine Ethikkommission, sondern notwendig wäre gewesen eine Expertenkommission mit einer notwendigen Reifezeiten, die über Erzeugungskapazitäten, über Preise und Mengengerüste redet und Kosten, über die technischen Aspekte, wie eine immer dezentralere Energieversorgungsstruktur eigentlich organisiert werden kann und die notwendige Infrastruktur. Und dies zusammengeführt hätte in eine Art Masterplan. Dies ist nicht erfolgt. Und das Ergebnis haben wir vor uns liegen, indem heute diese Energiewende sich mit sehr vielen Fragen, mit sehr viel Frust eher darstellt und keiner so richtig weiß, wie die denn in den nächsten Jahren gelingen soll. Jedenfalls ist es eine Kritik, die nicht alleine aus irgendeiner parteipolitisch gefärbten Sicht kommt, sondern die man hören kann bei Gewerkschaften, bei der produzierenden Gewerbe, bei dem energieerzeugenden Unternehmen, die sich teilweise in Berlin die Hacken ablaufen müssen, um eine kompetente Stelle zu kennen und mit der eine Sicherheit dafür zu gewähren oder zu entwickeln, dass ihre Investitionen sich auch rechnen über eine längere Zeit. Es ist keine Agitation zu sagen, dass der augenblickliche Stand der Energiewende darauf hinausläuft, dass eine der größten Investitionsverhinderungsstrategien betrieben wird. Da wird geredet von großen Offshore-Windenergieanlagen, aber die entsprechenden Unternehmen, die das an der Küste organisieren könnten, bis hin zu der Frage, wie denn die Leitungsinfrastruktur aussieht, die stehen ziemlich alleine. Eine ThyssenNordseewerke im Rahmen der Konversion von einer Werft umgewandelt in ein Unternehmen, das Komponenten für eine solche Wind-Offshore-großen Park liefern könnte, steht kurz vor dem Aus, weil es keinen Plan gibt, weil es keinen Rahmen gibt, weil es keine Investitionssicherheit gibt. Und das gilt für andere Unternehmen auch. Und inzwischen macht sich auch bei der Bevölkerung wie auch bei der produzierenden Wirtschaft, nicht nur mit Blick auf die Grundstoffenergien oder Grundstoffindustrien, die Frage bemerkbar, wie sich zukünftige Preise darstellen. Für private Haushalte genauso wie für große Unternehmen. Ich will sagen, diese Energiewende ist jedenfalls bisher, und dabei drücke ich mich sehr höflich aus, unzureichend gestaltet. Und es fehlt ein Gesamtszenario, in dem zusammengeführt wird die Frage, welche Energieträger was bereitstellen müssen. Wie sieht es aus mit den dafür notwendigen Rohstoffen? Was ist mit den Erzeugungs- und Transportkapazitäten, mit den Preisen, mit der Versorgungssicherheit und mit der Umweltverträglichkeit? All dies müsste in einem Gesamtszenario zusammengeführt werden. Es gibt 4 konkrete Ziele, über die es wahrscheinlich gar keinen so großen Streit gibt, weder innerhalb der Politik noch zwischen der Politik und der energieerzeugenden Wirtschaft. Planungs- und Investitionssicherheit, ein stabiler Netzbetrieb, ein hohes Maß an Versorgungssicherheit und 4. die Begrenzung der Kosten und eine Bezahlbarkeit für alle Kunden, egal ob private Haushalte oder gewerbliche Kunden. Ich halte es für notwendig, dass 5 naheliegende Aufgaben angenommen werden. 1. Die Zuständigkeiten des Bundes in der Energiepolitik müssen gebündelt werden in einem Ministerium. In einem Ministerium. Und nicht verteilt werden über mehrere Ministerien mit dem Effekt, dass es an kompetenten und entscheidungsfähigen Ansprechpartnern fehlt. 2. Die Energiewende braucht einen sehr starken institutionellen Rahmen, der Sicherheit gibt, der Halt gibt, der für einen klaren Kurs sorgt, mit Blick auf den Ausbau der erneuerbaren Energien, mit Blick auf die Modernisierung von Kraftwerken, mit Blick auf den Bau von neuen Trassen für die Netze und auch mit Blick auf die Energiepreise. 3. Das Thema Energieeffizienz wird nach wie vor in meinen Augen sträflich unterschätzt und sollte mindestens einen gleichrangigen Wert haben wie die Frage nach dem Ausbau der erneuerbaren Energien. Da gibt es einen Riesen, der fach geküsst werden möchte. Das sind die Stichworte der Gebäudesanierung, Energiesparen im Haushalt, aber auch intelligente Netze, sogenannte Smart Grids und ein zukunftssicheres Lastmanagement, nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch für private Haushalte. Der 4. Punkt ist, wir brauchen eine Modernisierung der Netzinfrastruktur und des Ausbaus der erneuerbaren Energien, und beides muss Hand in Hand gehen. Ich glaube, dass es notwendig ist, in Deutschland sich mit dem Konzept einer Bundesnetzagentur zu beschäftigen, die alle Maßnahmen zur besseren Abstimmung des Ausbaus von Übertragungsnetzen und gleichzeitig auch des Ausbaus der erneuerbaren Energien zusammenbündelt. Ich halte es für richtig, dass eine solche deutsche Bundesnetzagentur oder eine deutsche Netz-AG auch die öffentliche Hand als Gesellschafter hat, neben privaten. Und 5. glaube ich, dass es in unseren Kommunen inzwischen faszinierende Beispiele für eine erfolgreiche Energiewende gibt und dass es deshalb sinnvoll ist, eine Plattform zu bilden, wo diese Kommunen sich wechselseitig austauschen können und gegebenenfalls auch voneinander lernen können. All das hat Eingang zu finden in einem Masterplan Energiewende, der jährlich fortgeschrieben werden müsste. Dieser Masterplan ist nach einer umfassenden Konsultation mit allen Beteiligten, mit allen Akteuren aufzustellen, und dabei sind alle Aspekte von der Erzeugung und Nutzung erneuerbarer Energien, der Regelenergie, der notwendigen Regelenergie, um es zu übersetzen, der Vorhaltung auch konventionell notwendiger Kraftwerke, des Netzausbaus und insbesondere auch mit Blick auf die Speichermöglichkeiten und der Erschließung auch von Energieeffizienzpotenzialen zusammenzubinden. Es gibt damit, um in die Schlusskurve zu kommen, meine Damen und Herren, eine Reihe durchaus unbequemer Wahrheiten, die, wie ich glaube, nicht tabuisiert werden sollten. Das EEG, das Energieeinspeisegesetz, sicherlich ein gelungenes Reformprojekt, ist ein gutes Gesetz und ist auch eine Erfolgsstory.
Aber jetzt droht dieses gute Gesetz an seinem eigenen Erfolg langsam zu ersticken. Und deshalb glaube ich, dass dieses Energieeinspeisegesetz so reformiert werden muss, dass es zu wirtschaftlich tragfähigen Bedingungen für den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien kommt. Und dass das Verhältnis der Förderung über das Aufkommen im Rahmen dieses Energieeinspeisegesetzes neu zentriert werden muss. Um praktisch zu werden, es kann nicht auf Dauer sein, dass eine private Familie, ein Arbeitnehmerhaushalt mit zwei Kindern, wohnt von mir aus in einem Haus in Gelsenkirchen-Buer in einer Mietwohnung mit ihren Stromtarifen, die Förderung der Solarpanels des Oberstudienrates in Freiburg im Breisgau subventioniert. Oder von Peter Petersen oben in Nordfriesland. Er selber aber gar nicht in der Lage ist, aus dem Aufkommen dieses Energieeinspeisegesetzes an einer Förderung teilzuhaben. Es kann nicht sein, dass inzwischen 8 bis 9 Milliarden des Aufkommens zentriert werden auf den Ausbau der Solarenergie, die aber erkennbar in Deutschland mit Blick auf den Primärenergiebedarf oder mit Blick auf die Stromerzeugung gegenüber anderen Möglichkeiten einen eher geringeren Stellenwert hat. Das zweite Thema ist, Preise müssen fair und gerecht sein. Es ist nicht fair und gerecht, wenn die Hauptlast der Energiewende nahezu ausschließlich bei den Privathaushalten liegt. Und es ist auch nicht fair, wenn die sehr starke exportorientierte Wirtschaft und mein Plädoyer nochmal in Erinnerung rufend, auch eine deutsche Grundstoffwirtschaft mit ihren Arbeitsplätzen durch die steigenden Energiepreise in ihrer Wettbewerbsfähigkeit bedroht werden. Die Strompreisbelastungen der deutschen Industrieunternehmen im Vergleich zu französischen Unternehmen sind inzwischen hochdisparat, sehr unterschiedlich. Im Exkurs will ich hinzufügen, dass in früheren wirtschaftspolitischen, industriepolitischen Debatten immer auf den Kostenfaktor der Löhne und Gehälter hingewiesen wurde. Der beträgt heute vielleicht noch im Durchschnitt der deutschen Wirtschaft 20%. Inzwischen ist ungefähr das Doppelte festzustellen, die Kostenbelastung aus Rohstoffen, Energie und Materialien für die deutsche Wirtschaft. Weit mehr ins Gewicht fallend als das, was Löhne und Gehälter an der Gesamtkostenstruktur ausmachen. Das dritte Thema und das dritte Problem, das angesprochen werden muss, auch bei einem raschen Ausbau der erneuerbaren Energien, und ich glaube, dass das Potenzial nach wie vor noch sehr groß ist, brauchen wir über einen längeren Zeitraum weiterhin konventionelle Kraftwerke und auch entsprechende Standorte und auch entsprechende Investitionen. Denn der Wind weht nicht immer, die Sonne scheint nicht immer und wir haben es mit Nachfrage- oder Lasttälern zu tun, wo nach wie vor eine solche Regelenergie zugeschaltet werden muss. Und deshalb wird die öffentliche Debatte, wie ich glaube, sehr viel stärker darauf gerichtet sein müssen, dass wir entsprechende Standorte, dass wir entsprechende Investitionen haben müssen, erkennbar in Steinkohle, in Braunkohlekraftwerke, in Gaskraftwerke, natürlich auf dem neuesten technologischen Stand, mit hohen Effizienzgraden, aber die müssen sich auch rechnen können. Die Politik wird, egal in welchem Bundesland, kein Gaskraftwerk oder kein Investor für ein Gaskraftwerk finden, wenn dieses nur 1.000 Stunden im Jahr laufen soll in einer Spitzenlast. Für 1.000 Stunden im Jahr von den ungefähr, ich glaube, 8.560 oder 8.760 Stunden im Jahr finden Sie keinen Investor für ein solches Kraftwerk, das zugeschaltet werden muss. Das vierte Thema, und damit bin ich bei dem Thema Europa, diese Energiewende muss eingebettet sein in eine europäische Politik. Denn richtig ist natürlich, dass diese Energiewende von sehr vielen dezentralen Elementen geprägt sein wird. Ich deute darauf hin, dass dieses Energieversorgungssystem in Deutschland immer dezentraler über sehr viele Einspeisepunkte wird zu organisieren sein. Aber diese Energiewende in Deutschland hat ohne Zweifel auch eine große europäische Dimension. Denn Deutschland als Transitland, eingebettet zwischen west- und osteuropäischen Strommärkten erheblicher Größe, wird perspektivisch deutlich mehr grenzüberschreitenden Stromhandel abwickeln müssen und wollen als andere Länder. Und das ist die Kurve zu Europa. Diese europäische Dimension eines Ausstiegs aus der Kernenergie und damit diese Perspektive der Energiewende ist, wie ich glaube, derzeit in Deutschland noch nicht ausreichend beleuchtet worden. Diese Energiewende, meine Damen und Herren, ist eine Jahrhundertaufgabe. Sowohl von der Dimension der Herausforderungen, wie auch von der Dimension der Chancen. auch vor dem Hintergrund der weltweiten Bevölkerungsentwicklung, des steigenden Energiebedarfs und der Nachfrage vieler anderer, nicht nur aufstrebender, sondern längst industrialisierter Länder, eventuell von diesem Projekt, wo Deutschland eine Führungsrolle übernommen hat, nicht nur zu lernen, sondern auch unsere Erfahrungen und unsere Angebote zu übernehmen. Mein Eindruck ist, dass die derzeitige Politik dieser Dimension nicht gerecht wird. Machen wir doch aus dieser Energiewende etwas, was John F. Kennedy als amerikanischer Präsident nach der Sputnik-Erfahrung genannt hat, ein Man-to-the-Moon-Projekt. Nichts anderes ist diese Energiewende. Und ich glaube, dass die Politik den Impuls geben muss, dieses Projekt genau in dieser Dimension zu beschreiben. Es ist in der Perspektive der nächsten Jahre und Jahrzehnte ein Man-to-the-Moon-Projekt. Und als solches sollten wir es in Deutschland anpacken. Vielen Dank.
Sehr geehrter Herr Holthoff Pförtner, lieber Herr Hombach, sehr geehrter Herr Steinbrück, sehr geehrter Herr Fitschen, sehr geehrter Herr Joffe, verehrte Gäste des heutigen Abends. Ich habe mich gefreut, Herr Holthoff Pförtner, dass Sie mich so herzlich begrüßt haben hier in Essen. Ich muss Ihnen sagen, dass gerade zur jetzigen Zeit es als Niederländer in Essen nicht schwierig ist, sich zu Hause zu fühlen, denn meine Landesleute kommen ja quasi schon busgeweise hier rüber, um den Weihnachtsmarkt zu besuchen. Der wirklich sehr lohnenswert ist, aber mit jetzt zum Jahresende 10-jährige Zugehörigkeit, Dienstzugehörigkeit bei RWE, maße ich mich doch für heute Abend mal zu, auch mal ein bisschen über die Grenze von Essen hinaus, über die Grenze von Nordrhein-Westfalen hinaus, den Blick mal auf Europa zu stellen. Denn Europa ist ein machtvolles Energiefeld. Alleine schon die Tatsache, dass wir heute in vorweihnachtlicher Zeit zusammensitzen, und dieses Thema in den Mittelpunkt stellen, beweist das. Hier wirken Kräfte des Zusammenhalts, aber auch Kräfte der Abstoßung. Denn spürbar ist ein enormes Potenzial, potenzielle Energie sozusagen. Zuletzt gezeigt hat dieses Mit-, Neben- und Gegeneinander von Kräften im Energiefeld Europa die Debatte um die Verleihung des Friedensnobelpreises. Den die drei obersten Repräsentanten der Europäischen Union, Herr Schulz, Herr von Rompuy und Herr Barroso, vor exakt einer Woche in Oslo entgegennahmen. Europa scheint also weit mehr zu sein als eine Krisenregion auf dem Weg in die Bedeutungslosigkeit oder ein putziges Museum einer vergangenen Welt. Was aber sind wir dann? Ein Wettbewerber auf Augenhöhe? Ein Vorbild für die Welt sogar. Nehmen wir, es wird Sie nicht überraschen, den Bereich der Energieversorgung und des Klimaschutzes. Europa als Role Model. Einige, lassen Sie mich auf diese verlockende Perspektive mit 7 Punkten reagieren, die, wie Sie schnell merken werden, eher Bedingungen einer solchen Rolle formulieren, als dass Sie sagen würden, so ist es oder so ist es nicht. Gestatten Sie mir auch, dass ich Ihren Blick zunächst nach Deutschland richte. Denn der Erfolg dessen, was hier unter der Überschrift Energiewende in Angriff genommen wird, ist so etwas wie eine Conditio sine qua non für eine globale Vorbildrolle Europas. Und Europa, ich werde das später noch näher begründen, ist umgekehrt der notwendigen Rahmen für das Gelingen der deutschen Energiewende. Schon Theodor Heuss verwies auf diese wechselseitige Abhängigkeit. Deutschland braucht Europa, aber Europa braucht auch Deutschland. Jetzt komme ich zu meinen Punkten. Als erstes, meine sehr verehrten Damen und Herren, RWE ist Partner der Energiewende und betrachtet sich als Teil der Lösung. Durch ihre Beschlüsse im vergangenen Sommer hat die Bundesregierung die Rahmenbedingungen gesetzt. Die Rahmenbedingungen, nach denen wir uns als Unternehmen zu richten haben. Aber wir wollen nicht Spielball sein, sondern aktiv mitgestalten. Mein zweiter Punkt, Energiewende kann nämlich nur gelingen, wenn wir uns nicht verzetteln, sondern Prioritäten setzen und die wichtigsten Aufgaben zuerst anpacken. Wie es auch mein Vorredner ansprach, ganz weit oben steht das Thema Netzausbau. Und das unabhängig von der aus meiner Sicht manchmal etwas zu akademisch geführten Diskussion, ob die Zukunft eher zentral oder eher dezentral sein wird. Denn klar ist, die Strukturen werden dezentraler, ohne dass wir auf zentrale Stromerzeugung in Zukunft verzichten können. Man denke nur an die Offshore-Windparks, deren Strom über neue Höchstspannungsleitungen von Norden in die Verbrauchszentren nach Süden zu transportieren ist. Ist das jetzt zentral oder dezentrale Energie? Und ist nicht vielleicht ein Gaskraftwerk in Hörth bei Köln viel mehr dezentral als ein großen Windpark oben in der Nordsee? Aber das nur zur Seite. Ob man für den Leitungsausbau aber eine deutsche Netz AG mit staatlicher Steuerung benötigt, davon, wir können uns ja nicht in alles einig sein, davon bin ich noch nicht überzeugt. Der Staat hat sich selten als besserer Unternehmer erwiesen und für den Übertragungsnetzbetreiber, an dem RWE beteiligt ist, stehen jedenfalls die nötigen Mittel für die anstehenden Investitionen voll zur Verfügung. Ebenso wichtig ist es, einen wirtschaftlich vernünftigen Rahmen für den Einsatz konventioneller Anlagen zu finden, die dann ins Netz einspeisen, wenn der Wind nicht weht oder die Sonne nicht scheint. Das Letzte scheint fast jeden Tag, zumindest mal nachts, der Fall zu sein. Das wird, wenn die Entwicklung neuer Speichertechnologie keine unerwarteten Sprünge macht, noch viele Jahre notwendig sein. Und Speichertechnologie wird es geben, wird kommen, aber die Zeit dahin ist noch länger, als mancher Optimist uns glauben macht. Vor allem aber braucht die Energiewende einen gesamthaften, einen systemischen Ansatz. Das wäre das Gegenteil dessen, was sich dem Betrachter heute bietet. Was wir heute sehen, ist ein Flickenteppich staatlicher, teils interventionistischer Maßnahmen auf Bundes- und dazu auch noch auf Länderebene, die aber am Ende eine sinkende Akzeptanz des Projektes Energiewende bewirken. Hier könnte, glaube ich, das eben angeführte Energieministerium möglicherweise einen sehr wertvollen Beitrag leisten. Denn, meine Damen und Herren, komme ich zu meinem dritten Punkt, ohne Akzeptanz funktioniert nichts. Die Energiewende mit ihren Konsequenzen wird die Menschen in unserem Land noch über Dekaden bewegen, nicht nur in finanzieller Hinsicht. Und gleichzeitig fordern die Menschen immer mehr ein, sie wollen Transparenz, Information und direkte Beteiligung. Gerade bei den mit der Energiewende verbundenen großen Infrastrukturprojekten ist das auch wieder ein Conditio sine qua non. Das zu gewährleisten ist eine große Herausforderung. Bedenken Sie, nach einer aktuellen Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen befürworten zwar mehr als 90% der Deutschen die Energiewende, auch jetzt noch, generell, aber andererseits führen der, so nehmen viele Bürgerinnen und Bürger es leider wahr, führt der Schlingerkurs und die Unfähigkeit von Politik und Unternehmen, um für Klarheit zu sorgen, dazu, dass das Vertrauen der Bevölkerung in die Energiewende zunehmend schwindet. RWE hat hierzu, ist gerade schon erwähnt, kürzlich die Studie Akzeptanz von Großprojekten veröffentlicht. Eine Studie, die Gegenstand der Diskussion auf der Forumsveranstaltung am heutigen Nachmittag war. Dann komme ich zum Punkt 4. Ohne Wettbewerb funktioniert nichts. Der Strommarkt befindet sich in einem tiefgreifenden Umbruch. Seit 1998 hatten wir uns für einige Jahre in einem zunehmend liberalisierten Strommarkt bewegt. Dieser kommt uns aber mehr und mehr abhanden. An dessen Stellen ist ein Flickenteppich an Regulierungen und Interventionen getreten. Es geht mir hier nicht um eine ideologisch motivierte Ablehnung von jedweden staatlichen Handels. Nein, im Gegenteil, wir akzeptieren das Primat der Politik. Der Staat muss Rahmen und Ziele setzen. Und er muss darauf achten, dass diese Ziele gut zusammenpassen. Alles andere sollte er bitte den Markt überlassen und kann der Markt selbst regeln. Nur so können wir die Zukunft des Industriestandorts Deutschland sichern, insbesondere in einer Situation, wo die Kosten für Strom bis zu 50% der gesamten Produktionskosten ausmachen können. Das ist das Beispiel Aluminiumhütte, aber auch viele andere Industriebetriebe. Und gerade in diesem Umfeld tragen Politik und Energieversorger eine besondere Verantwortung. Mehr als 400 deutsche und internationale Großkonzerne verlassen sich auf wirtschaftlich optimierte Energielösungen von RWE. Dazu können wir und werden wir einen Beitrag leisten. Den staatlich motivierten Teil des Preises können wir allerdings nicht beeinflussen. Hier sind kluge, vielleicht manchmal auch gewagte, politische Abwägungen gefragt. Denn einerseits scheint eine Entlastung wegen des im internationalen Vergleich hohen Preisniveaus für die Industrie eine richtige Maßnahme zu sein. Aber andererseits sollten wir bedenken, die Energiewende kann nicht nur von den privaten Verbrauchern bezahlt werden, denn sonst wird die Akzeptanz bei den Bürgern im Keim erstickt. Meine Damen und Herren, allmählich, ich komme jetzt zum fünften Punkt, sollte ich den Bogen nach Europa schlagen. Die deutsche Energiewende kann nur erfolgreich sein, wenn sie in einen europäischen Rahmen eingebettet ist. Was meine ich damit? Ganz oben steht für mich der Übergang auf eine EU-weite Harmonisierung der Förderung der erneuerbaren Energien. Im Moment haben wir es in Europa mit rund 170, ich wiederhole das nochmal, 170 Fördermechanismen zu tun für erneuerbare Energien. Das muss sich ändern, und zwar klar und an marktwirtschaftlichen Prinzipien orientiert. Wichtig ist auch eine europäische Dimension beim Netzausbau. Ein europäisches Verbundstromnetz erleichtert nämlich zugleich die systematische Integration der erneuerbaren Energien. Und ebenso brauchen wir einen europäischen Binnenmarkt für Strom und Gas. Die Kopplung der Märkte muss weiter ausgebaut werden, und dadurch lassen sich sowohl der Einsatz konventioneller Kraftwerkskapazitäten als auch die Einspeisung von Strom aus Erneuerbaren besser steuern und besser verteilen. Je größer der Markt ist, je besser er funktioniert. Last but not least sollten wir uns, meine sehr verehrten Damen und Herren, nicht leichtfertig verabschieden von einem energiewirtschaftlichen Instrument Made in Europe. Ein Instrument, das die Dimensionen Klimaschutz, Innovation und Marktwirtschaft vorbildlich vereint. Ich meine damit den Emissionshandel. Er ist 2005 als zentrales Instrument eingeführt, um den CO2-Ausstoß in den EU-Mitgliedstaaten bis 2020 um mindestens 20% zu senken. Sicher, der erstreckt sich bisher nur auf die EU. Die EU, die Europäische Union, ist nur für rund 12% der globalen CO2-Emissionen verantwortlich. Aber dieses vorbildliche marktwirtschaftliche Instrument funktioniert ganz hervorragend, und ich wage das zu sagen. Wichtig ist nun, trotz der zähen und teils entmutigenden Verhandlungen in Doha, Ziele zur Begrenzung der Treibhausgasemissionen auch langfristig festzulegen und das CO2-Emissionshandelssystem möglichst auch international zum Leitinstrument der Klimapolitik auszubauen. Interessant ist, dass heutzutage, gerade weil der CO2-Preis auf ein nicht signalwirksames Niveau abgesunken ist, die Wirkungskraft des Systems insgesamt infrage gestellt wird. Aber wenn zu Zeiten, wo Energiewirtschaft keine Wachstumszahlen zeigt und wo wir mehr Erneuerbaren ausbauen als noch vor längerer Zeit geplant, dann der Preis dementsprechend reagiert, ist das gerade ein Beweis, dass das System funktioniert, und sollte man nicht an das System zweifeln, sondern die richtigen Rahmenbedingungen kreieren, damit es auch langfristig ein Signal für die Unternehmen ist, um in CO2-Minderung zu investieren. Damit komme ich zum siebten Punkt. Das europäische Emissionshandelssystem besitzt eine Leitfunktion. Nach innen, weil er ein ordnungspolitisches vorbildliches Instrument ist, und nach außen, weil er eine effiziente Antwort auf eine globale Herausforderung ist. Globale Fakten erfordern globale Perspektiven. Insofern ist weder Deutschland eine Insel noch Europa. Zu den Fakten gehört auch, dass der weltweite Energieverbrauch seit 1990 um etwa 50% gestiegen ist und bis zum Jahr 2050 um weitere rund 50% zunehmen wird. Vor allem durch wirtschaftliches Wachstum in den Schwellenländern. Dieses an sich positive Wirtschaftswachstum mit seinen unverzichtbaren Impulsen für die Weltwirtschaft ist allerdings in den nächsten Jahrzehnten verbunden mit einer weiteren Zunahme der CO2-Emissionen. Genau hier wird sichtbar, wir können in einem nationalen, ja sogar in einem europäischen Rahmen so erfolgreich sein, wie wir wollen. Das nützt aber nichts, wenn wir die globale Situation nicht im Blick haben. Wir wissen, zuletzt haben das die Wissenschaftler des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung wenig überraschend herausgestellt, China blickt auf Deutschland. Wir sollten uns bewusst sein, was Sie hier sehen oder auch nicht, bleibt nicht folgenlos für den Weg, den China oder andere Schwellenländer für die Bewältigung ihres Wirtschaftswachstums einschlagen. Oder anders, politische Appelle sind gut, aber erfolgreiche Beispiele sind besser, meine Damen und Herren. Ich komme damit zu meinem Fazit. Europa kann, lassen Sie mich dies beispielhaft für die Energiepolitik sagen, ein Vorbild für die Welt sein, wenn ambitionierte Ziele kosteneffizient umgesetzt werden. Dies funktioniert nur, wenn marktwirtschaftliche Lösungen grundsätzlich staatlich regulatorische oder gar interventionistischen Lösungen vorgezogen werden. Denn dieser Weg, das ist meine Überzeugung, bietet die beste Plattform für Unternehmertum, Wettbewerbsfähigkeit und Technologieführerschaft. Vorbild für die Welt kann nur sein, wer wirtschaftlich stark ist und wer sichtbare Erfolge vermelden kann. Die Energiewende hat das Potenzial oder die potenzielle Energie, um im Bild zu bleiben, dies zu leisten. Vorausgesetzt, wir schaffen es, noch die eine oder andere Barriere abzubauen, damit die Energie fließen kann. Das Schöne für mich ist, ich habe das Privileg, hier im Ruhrgebiet, hier in Essen, Tag für Tag an dieser Aufgabe, an dieser Herausforderung mitzuarbeiten. Dankeschön.
Sehr geehrter Herr Dr. Holthoff-Pförtner, sehr geehrter Herr Hombach, ich bedanke mich sehr herzlich für die Einladung und bin gerne zu Ihnen nach Essen gekommen. Meine Stimme ist etwas heiser, ich habe ein bisschen viel telefoniert und insofern bitte ich um Nachsicht. Herr Steinbrück sprach von der Jahrhundertwende. Mitunter, wenn wir über Verantwortung für ein stabiles und leistungsfähiges Finanzsystem in Europa sprechen, könnte man auch den Eindruck gewinnen, dass es schon so weit ist. Ich halte es für übertrieben und plädiere daher auch dafür, dass wir die in der Tat sehr große Herausforderung vielleicht mit ein bisschen mehr Gelassenheit auf uns nehmen, als man hin und wieder zu diesem Thema entdecken kann. Damit will ich nicht den Eindruck kaschieren, dass wir im Jahre 2008 in der Tat eine Situation im Finanzmarkt gesehen haben, wie ich sie in über 40 Jahren nie gefunden habe. Und ich habe damals schon gesagt, dass, was im Parlament damals, Sie waren maßgeblich dabei, Herr Steinbrück, innerhalb von einer Woche im Oktober 2008 passierte, Hochachtung davor. Und seitdem befinden wir uns in einem Zustand, der alles andere als normal ist. Und die Frage, die sich mit dem Thema verbindet, Verantwortung für einen leistungsfähigen und stabilen Finanzmarkt zu übernehmen, die liegt auch darin zu fragen, was ist es denn nun, was wir auf Dauer haben wollen? Und wir stehen jetzt, glaube ich, an einem Punkt, wo wir die Wahl haben. Und ich möchte aus diesem Verantwortungsthema ein paar Impulse zu der Diskussion liefern. Zunächst einmal, wer soll Verantwortung haben? Dann kurz, wofür und wozu? Zunächst wer? Diejenigen, die jetzt im Augenblick öffentlich am Zuge sind, sind die Regulatoren. Die Politiker, die den gesetzlichen Rahmen abstecken. Überhaupt keine Frage, wir haben eine Lehre zu ziehen, dass, was vor der Krise stattfand, ein scheinbarer Wettbewerb zwischen den Marktteilnehmern einerseits, den Regulierern auf der anderen Seite, wer nur den Rahmen steckt, die Diskussion gibt es nicht mehr. Ich kenne keinen verantwortungsvollen Banker, der nicht akzeptiert, dass es Aufgabe des Staates, der Regulierungsbehörden ist, den Rahmen zu setzen, in dem wir agieren. Und dann bin ich allerdings auch schon bei dem, was Herr Therium ansprach. Dann soll der Staat sich raushalten. Denn als Akteur in diesem Rahmen taugt er auch bei uns nicht. Und das wissen wir in Deutschland ganz besonders gut. Herr Steinbrück hat dieses Thema geschickt, wie er nun mal ist, ausgeklammert. Dieser Rahmen ist sehr wichtig. Und wenn wir uns einbringen, wenn Sie aus unserem Bereich hin und wieder etwas hören, dann nicht, weil wir den Rahmen per se ablehnen, sondern weil wir sagen, dass eines nicht ausreichend ist, dass wir antreten, diesen Rahmen neu zu formulieren, im Bewusstsein, die Märkte zu zähmen. Ich weiß, was dahinter steckt. Ich würde bevorzugen, dass wir sagen, wir kreieren Märkte, die stabiler sind. Dort aufzuhören, wäre fahrlässig. Wenn das die Absicht in Europa ist, dann bin ich davon überzeugt, dass wir gemeinsam einen hohen Preis zahlen werden. Dann denken Sie daran, das, was wir in Europa vollbringen wollen, passiert nicht in einem luftleeren Raum. Die Welt bewegt sich weiter und Europa ganz alleine jetzt herzurichten für ein stabiles Umfeld im Finanzbereich ist nicht ausreichend. Und wir haben gerade vor wenigen Tagen sehen können, dass hier für uns etwas passiert, was nicht besonders Mut macht. Dass wir plötzlich feststellen, dass nach all den vielen Diskussionen gewissermaßen 5 vor 12 wir sehen, dass man in Amerika das neue Regelwerk, um das es geht, als unamerikanisch bezeichnet. Und in Deutschland und Europa eine Reaktion dahingehend kommt, dass man sagt, wir wissen besser, was für uns gut ist. Und wenn die nicht mitmachen, dann machen wir es auch notwendigfalls alleine. Das kann nicht die Lösung sein. Das kann für Finanzmärkte, für die Kapitalströme nicht ausreichend sein. Wir sind gut beraten, aus einer Position in Europa heraus einen Beitrag zu liefern, dass wir in der Tat dafür sorgen können, dass Kapital auch in Zukunft weniger Grenzen kennt, als es dann der Fall sein wird, wenn wir uns nur auf Europa fokussieren. Andere Dinge stehen nicht zur Diskussion. Wir konzentrieren, dass in der Vergangenheit wir im Vertrauen darauf, dass wir wenig Fehler machen würden, glaubten, wir könnten den sogenannten Leverage, den Hebel fürs Kapital, immer weiter optimieren. Ich vermeide das Wort maximieren in diesem Zusammenhang. Das war nicht immer von Erfolg gekrönt, wie wir später leidvoll feststellen mussten. Dieses Selbstvertrauen war nicht in der Form berechtigt, wie es ursprünglich einmal den Anschein hatte. Also das neue Regime mit sehr viel mehr Eigenkapital. Es gibt keine Diskussion darüber, dass die Finanzgeschäfte mit dem Eigenkapital als Puffer für alle weniger risikoreich durchgeführt werden müssen. Allerdings, wir müssen auch bereit sein, den damit verbundenen Preis zu zahlen. Denn man kann nicht beides haben. Stabilität und gleichzeitig die gleichen Rendite einfahren. Das geht nicht nur uns etwas an, wie manche fälschlicherweise glauben. Denn damit Banken in Zukunft die reale Wirtschaft, um dieses von mir nicht so geliebte Wort zu benutzen, zu begleiten, als Partner, der auch Wachstum nachhaltig unterstützt, ist es notwendig, dass auch Banken etwas tun dürfen, was wir nicht verleugnen, weil wir ansonsten das System, das uns so sehr geholfen hat, ad absurdum führen. Wir müssen in der Lage sein, profitabel und für Investoren attraktiv arbeiten zu können. Ansonsten wüsste ich nicht, wer das Wachstum mit dem nötigen Kapital unterstützen wird. Und das ist im Augenblick das Problem, dass wir noch nicht genau absehen können, wohin das alles führt, was jetzt im Regelwerk diskutiert wird. Und Basel III, das neue Regime, darauf warten wir, weil es etwas Verlässliches ist, wenn wir uns auf einen Standard konzentrieren können. Viel mehr brauchen wir nicht, oder doch? Denn eines ist auch klar nach der Krise. Wir haben Verantwortung zu übernehmen, wir als Banker, gemeinsam mit Aktionären und anderen Gläubigern, dass eins nicht wieder passiert, was das Vertrauen nachhaltig erschüttert hat und auch in Zukunft immer wieder erschüttern würde. Dass die Insolvenz einer Bank dazu führt, dass der Steuerzahler eingreifen muss. Ein nicht tragbarer Zustand, der in keiner Industrie uns nachhaltig belasten sollte, weil er eben an die Wurzeln unseres Systems geht, wo es auch dazu gehört, dass diejenigen, die nicht gut wirtschaften, ausscheiden müssen. Ohne diejenigen, die nicht schuld daran sind, zu schädigen. Insofern sind wir hier in dem gleichen Boot. Und dass das hier jetzt angedacht ist, unter dem Thema Bankenunion, das verdient mehr Unterstützung, als wie wir sie gerade hier auch in Deutschland erlebt haben. Ich habe kein Verständnis dafür gehabt, als die Politiker sich auf die Grundsätze verständigt haben, dass sofort ein Sturm der Entrüstung ausbrach, weil man sagte, für Deutschland kann das aber so nicht gelten. Denn hier gibt es eine Diversität, die das nicht opportun erscheinen lässt. Die Reaktion war nicht gut, denn wir laden ein, jeden anderen auch wieder diesen Vorwurf zu machen, dass es für ihn nicht gelten soll, weil bei ihm auch wieder alles anders ist. So kriegen wir auch Europa mit einem einheitlichen Finanzmarkt nicht schnell genug gebaut. Ich bin der festen Überzeugung, dass wenn es gelingt, die Eigenkapitalregeln so konsequent durchzusetzen, wie sie angedacht sind, und sie zu ergänzen mit dem, was man als Abwicklungs- und Sanierungsregime bezeichnet, dass wir dann hinreichend Vorsorge treffen können, dafür zu sorgen, dass das Bankensystem, was ein Kern des Finanzmarktes, auf Dauer stabil ist. Das gepaart mit dem Gläubiger-Schutz, den wir damit verbinden für die Einleger, der noch ausgefeilt werden muss, würde, glaube ich, das Vertrauen in das Agieren der Banken aus Sicht des Regulierers gewährleisten. Ich würde es begrüßen, wenn man dort aufhören kann und nicht versucht, noch viele andere Baustellen aufzumachen, die nur dazu führen, dass man mehr Bürokratie auch für uns und damit Kosten erzielt. Ich denke immer gerne an das, was Sie 2005 gemacht haben. Herr Stamrick hat es in Berlin schon mal gesagt. 11.11.2005. Sie haben das Datum längst vergessen vielleicht. Das war der Koalitionsvertrag. Und Sie können mal nachlesen, was damals gesagt worden ist. Ich würde mir wünschen, dass vieles in den Programmen der Parteien im Wahlkampf wieder auftaucht. Denn das war der Stoff, aus dem ein guter, effizienter Markt gemacht werden kann. Ich weiß, wir sind alle unter dem Eindruck, dass 2008, 2009 die Exzesse das ad absurdum geführt haben. Lassen Sie uns differenzieren, uns daran erinnern, was auf Dauer auch Bestand haben kann. Zur Verantwortung des Kunden. Ich komme zu den Banken zum Schluss, damit ich da nicht zu lange aufhalten muss. Es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir in der Diskussion, die wir im Lande haben, auch Einsicht zeigen, dass jeder Verantwortlichkeit übernehmen muss. Der Schuldner zunächst einmal für sich. Wer irgendwo einen Kredit aufnimmt, muss sich immer daran erinnern, dass es seine Verpflichtung ist, in erster Linie ihn zurückzuzahlen. Eigentlich ganz simpel, wird in der Diskussion heute oft vergessen, wie ich meine. Wir haben eine Tendenz im Augenblick, den Verbraucherschutz immer weiter voranzutreiben, mit all den guten Absichten, weil man sagt, dass die Banken auf diesem Sektor gesündigt haben. Ich will nicht leugnen, dass wir uns auf diesem Sektor nachhaltig ändern können und wollen, um das Vertrauen auch durch eine verbesserte Beratung wiederzugewinnen. Aber irgendwo sind Grenzen gesetzt. Wenn jetzt angedacht wird, dass den Banken untersagt werden soll, dass sie beispielsweise eine Immobilie nicht mehr zu 100% finanzieren können, weil man damit dem Kreditnehmer die Möglichkeit verwehren will, sich zu hoch zu verschulden, dann bin ich nicht sicher, ob der Staat durch eine solche Regelung den Kreditnehmer und jeden Kreditnehmer entmündigen will. Das tut er nämlich dann. Vielleicht gibt es doch, und ich glaube, dass die Vielfalt in unserem Lande so ist, dass das ein berechtigter Anspruch ist, vielleicht gibt es doch Möglichkeiten, dass sich Kreditnehmer und Banken sinnvollerweise auf so etwas verständigen wollen. Ich will damit nicht sagen, dass dies ein neues Geschäftsmodell ist. Ich will sagen, dass es die Verantwortung der Bank ist, zu entscheiden, ob es sinnvoll ist oder nicht. Aber es gibt genügend Lebenssituationen, wo so etwas durchaus möglich und unterstützenswürdig erscheint. Wenn ich richtig orientiert bin, gilt das für fast 25% aller Hausfinanzierung in Deutschland. Wollen Sie wirklich, dass 25% unserer Bürger nicht mehr die Möglichkeit haben, zu diesem Zeitpunkt, zu dem wir es heute machen, ihr Haus finanzieren? Ich weiß nicht, ob das gewollt ist. Der Schutz des Einzelnen, ja. Und der Appell an seine Verantwortung, hier mitzuwirken, und der Appell an die Banken, die Kreditprüfung so zu übernehmen, dass dies ein vertretungswürdiges Risiko für sie darstellt, ich glaube, wäre eine bessere Lösung. Auch die Kunden, die Firmenkunden, die Institutionen, sie haben ihre Verantwortung zu übernehmen. Sie können sich nicht immer darauf berufen, dass andere schuld sind. Jeder Einzelne, glaube ich, ist hier gefragt, das zu tun, was zu einem verantwortungsvollen Wirtschaften gehört. Wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass hier sehr viel mehr Verständnis vorhanden ist, sehr viel mehr Eigenkapital unserem Lande zur Verfügung gestellt worden ist und damit auch die Wirtschaftskraft in der Lage ist, sich stabilisieren zu lassen, auch dann, wenn es einmal nicht mehr ganz so dynamisch vorangeht. Ich möchte mich jetzt zum Schluss auf das Bankenthema kurz noch fokussieren. Wir stehen in der Kritik zu Recht. Und deswegen habe ich vor unser Haus gesagt, dass wir die Kultur ändern müssen. Ein bisschen vage, das räume ich ein. Aber ein wesentlicher Bestandteil darin liegt auch, Verantwortung wieder stärker bei uns zu verankern. Verantwortung bei jedem einzelnen Mitarbeiter in der Bank, auch kontrolliert durch die Gruppe und vorgelegt lebt von der Führung der Bank. Dazu haben wir uns verpflichtet und das wollen wir auch durchziehen, ungeachtet dessen, dass wir eine Vergangenheit haben, die es abzuarbeiten gilt. Und das macht heute die Schlagzeilen und darf uns nicht hindern, den Blick nach vorne weiterhin aufrecht zu erhalten. Diese Verantwortung bedeutet für uns einen Spagat, um es ganz einfach zum Ausdruck zu bringen. Wir müssen es schaffen, erfolgreich zu sein, weil ansonsten wir keine Basis zum Überleben haben. Wie in jedem anderen Industriebereich gilt es auch bei uns. Und gleichzeitig müssen wir so agieren, dass das Vertrauen aller unserer Kunden dadurch nicht erschüttert werden kann. Und deswegen gilt das, was wir in Hamburg unter dem Stichwort des ehrbaren Kaufmanns schon seit Jahrhunderten pflegen. Kein Geschäft, selbst wenn es legal ist, ist gut genug, wenn es dieses Vertrauen auf Dauer erschüttert. Es gibt durchaus den einen oder anderen, der sagt, geht das überhaupt? Ich bin fest davon überzeugt, dass es geht, denn auf Dauer sind es die Kunden, die entscheiden, welche Banken überleben. Ich glaube, es wird vielerorts unterschätzt, welche Macht der Kunde zum Schluss hat. Denn er muss den Banken das Vertrauen schenken, ohne dass sie nicht überleben können. Und insofern sollten wir auch mit durchaus recht viel Zuversicht an diese gemeinsame Aufgabe gehen, aber immer in den Ring behalten, dass es nicht darum geht, immer die Schuld bei dem anderen zu suchen, sondern sich auch zu fragen, wie man selber sich verantwortungsvoll auf diesem Sektor verhalten kann. Und all das, das liegt mir sehr am Herzen, muss auch einen Beitrag dafür leisten, dass Europa weiter zusammenwächst. Es kann nicht sein, dass wir in dieser Zeit nicht die Möglichkeit nutzen, auch einen gemeinsamen Finanzmarkt, der dazu beiträgt, die Effizienz, die angemahnt worden ist, nachhaltig zu unterstützen. Wenn wir diese Möglichkeit jetzt ungenutzt lassen und im Gegenteil das tolerieren und fördern, was zu meinem großen Bedauern eine der Konsequenzen der Krisenbewältigung geworden ist, nämlich eine Renationalisierung, dann versündigen wir uns auch in der Zukunft. Denn über eins müssen wir uns im Klaren sein. Jeder Teilmarkt in Europa wird relativ zum Rest der Welt jeden Tag ein bisschen kleiner. Das ist keine Bedrohung, es sei denn, wir lassen uns zurückfallen in die Mutlosigkeit, diese Möglichkeit jetzt auf europäischer Ebene in Angriff zu nehmen. Ich würde Sie darum bitten, gerade in den schweren Zeiten, auf die Holthoff-Pförtner sich vorhin bezog, auch Ihrerseits vielleicht den Banken das Vertrauen zu schenken, dass sie die Einsicht haben, dass das, was vor der Krise war, nicht zurückkehren wird. Auch vielleicht das Vertrauen zu schenken, dass wir uns bemühen, das neue Normale anzustreben im Verbund mit den Regulierern auf der einen Seite, die die Spielregeln setzen, und gemeinsam mit den Kunden. Wir werden alles tun, um zu erklären, warum wir das, was wir machen, tun und dabei auch hoffen, dass wir uns nicht in die Irre leiten lassen, das, was in der Vergangenheit durchaus gewirkt hat und auch in der Zukunft wirken wird, jetzt im Augenblick zu ersticken, nur weil wir glauben, dass das populär ist und als Erklärung für die Krise herhalten muss. Ich will damit nur andeuten, dass auch der Bankenmarkt das Recht in der Zukunft haben muss, neben der Notwendigkeit, vertrauensvoll und beständig arbeiten zu können, sich auch weiterhin innovativ weiterentwickeln kann, so wie das in anderen Industriebereichen auch üblich ist. Wenn das gestattet ist und im gegenseitigen Vertrauen stattfindet, dann bin ich überzeugt davon, dass wir bald wieder die Partnerschaft zwischen dem Finanzmarkt und den übrigen Marktteilnehmern erzielen können, auf die es uns ankommt. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.